Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist
der Journalist und Schriftsteller Matthias Greffrath. Schön, dass Sie bei uns sind.
Tag, Herr Ramlo.
Herr Greffrath, wir wollen den Tag sortieren. Dazu gehört natürlich, das haben wir gerade in den Nachrichten schon gehört, der Klimabericht, der Zustand der Ozeane. Wir haben heute auch einen Waldgipfel. Es geht also wieder viel um Klimaschutz und um Naturschutz. Und dazu gehört dann natürlich auch die Nachricht, dass Greta Thunberg den alternativen Nobelpreis bekommt. Der wird jährlich von einer Stiftung in Stockholm verliehen. Und hier ist die Begründung des Stiftungsdirektors Ole von Uexküll.
Es ist merkwürdig, wie wir Menschen alle in eine Richtung gehen können, die am Ende unsere Existenz bedroht und trotzdem das Gefühl haben, wir sind auf dem richtigen Weg, weil alle anderen ja auch mitlaufen. Greta Thunberg hat diese Illusion zerbrochen und sie hat vielen Menschen zu der Einsicht verholfen, dass Business as usual ganz sicher in die Krise führt.
Ist das preiswürdig?
Ich denke, das ist mehr als preiswürdig. Und ich finde, der Uexküll, der untertreibt fast noch, wenn er sagt, viele Menschen. Ich meine, wenn man überlegt, was dieses 15-, 16-jährige Mädchen innerhalb von einem Jahr hergestellt hat an weltweiter Bewegung, dann muss man sagen, und ich glaube, ich greife jetzt mal ein bisschen hoch, das wird in den Geschichtsbüchern in 50, 60 Jahren noch drinstehen, dass ein Mensch war, ein Menschlein, der sozusagen die Dinge, auch die Politiker in Bewegung gebracht hat. Also sie hätte fast den anderen Nobelpreis dafür verdient und hätte dann nochmal eine wütende Rede halten können, wie jetzt gerade in New York. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und das wertet natürlich den alternativen Nobelpreis auf, der sonst so ein bisschen im Schatten des Großen stand. Aber da heutzutage, ich glaube, Millionen und Abermillionen von Menschen in der Klimasache ein bisschen wacher geworden sind, ist das für beide gut. Für Thunberg, für den Nobelpreis, fürs Klima, das werden wir sehen.
Jetzt greife ich aber auch nochmal hoch, weil so wie es ja sehr viele Menschen gibt, die sagen, Greta Thunberg hat dafür gesorgt, dass das Thema wieder ganz oben auf der Agenda ist, gibt es natürlich auch mindestens genauso viele, die sagen, das ist eine Heldenverehrung des Mädchens, das gar nichts dafür kann. Das ist vor allem eine Moralisierung, dass viele Menschen eher von den Debatten um den Klimawandel wegtreibt.
Ich glaube, Politik, gerade wenn es um die großen Fragen geht, kommt nicht ohne Moral aus, kommt nicht ohne Begeisterung aus, kommt nicht ohne Emotionen aus, wenn Sie an Kennedy denken, wenn Sie an den Mondflug denken, wenn Sie an Willy Brandt denken und die Ostpolitik, wenn Sie an Obama denken. Wir sind Demokratien, aber wir brauchen natürlich diese Leitfiguren. Und wenn Demokratien sie hervorbringen, dann halte ich das auch seit dem New Deal in den 30er Jahren für unbedenklich. Es gibt natürlich auch schlimme und böse Leitfiguren, aber da sind die Institutionen dann hoffentlich davor.
Heute ist auch der Tag, an dem der Weltklimarat IPCC seinen Report vorgelegt hat zu den Auswirkungen der Erderwärmung auf die Ozeane und auf das Eis. Matthias Greffrath sind Sie, ich bin in der Zeit verrutscht. Marcel Wagner ist derjenige, der uns den Bericht zusammenfasst.
Okay. Es ist ein düsteres Bild, das die weit über 100 renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Auftrag des Weltklimarates der Vereinten Nationen zeichnen. Die Eisschmelze sowohl in den Polargebieten als auch in Gletscherregionen in den Hochgebirgen hat dramatisch an Tempo zugenommen. Der Meeresspiegel steigt dadurch, selbst wenn der Ausstoß an Treibhausgasen deutlich verringert würde, in den kommenden 80 Jahren um fast einen halben Meter. Sollte der Ausstoß nur wenig oder kaum gebremst werden, dürfte der Meeresspiegel um ganze 84 Zentimeter steigen und danach noch deutlich rasanter, so die Forscher. Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen laut Sonderbericht Menschen, Tiere und Natur gleichermaßen. Hunderte Millionen Bewohner von Küsten- und Inselregionen könnten ihre Heimat verlieren. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der pH-Wert und der Sauerstoffgehalt in den Weltmeeren sinkt und damit auch die Lebenschancen für Meeresbewohner. Die Zahl und Stärke von Unwetterphänomenen dürfte laut Forschungsbericht zunehmen.
Und Frankreichs Präsident Macron, Herr Greffrath, der hat gestern schon gesagt, wir sind absolut schockiert von dem jüngsten Bericht. Es ist absolut verheerend. Im Moment verlieren wir den Kampf. Verlieren wir den Kampf?
Ja, wahrscheinlich. Interessant finde ich daran das Wort Kampf, weil ich erinnere mich dann, dass es, als es um den Frieden ging in den 80er Jahren, irgendjemand mal sagte, wenn ein Meteorit auf die Erde zufliegt, dann könnten wir vielleicht globalen Frieden schaffen, weil dann alle Nationen, alle Regionen dieser Welt zusammenstünden. Jetzt haben wir sowas. Es kommt aber nicht von außen, sondern es kommt von innen. Und offensichtlich ist es schwierig. Jimmy Carter, der ja einer der ersten war, der sich mit der Umweltfrage beschäftigt hat, hat immer gesagt, wir brauchen ein funktional in den 70ern, Ende der 70er, ein funktionales Äquivalent zum Krieg. Das heißt, wir brauchen eine Bedrohung oder eine Aufgabe, an der alle mitwirken können. Dann kann man es vielleicht schaffen. Offensichtlich funktioniert es aber nicht. Und ich finde, das Ganze ist angesichts der Katastrophe, die droht, und Sie haben die Zahlen eben genannt, es gibt noch andere Zahlen, 280 Millionen Migranten werden da prognostiziert, ist das Ganze vor allen Dingen eine Tragödie der Demokratie, die es offensichtlich nicht schafft, das zu tun, was, jetzt komme ich nochmal auf Greta Thunberg, was Greta Thunberg in einem schönen Satz gesagt hat, follow the science, mach doch einfach, was die Wissenschaftler tut. Nun haben wir zum Beispiel in Deutschland, haben wir Institutionen, Beratungsgremien der Bundesregierung, wir haben Umweltbundesämter, wir haben alles Mögliche, wo Wissenschaftler sitzen oder Edenhofer vom Potsdamer Klimainstitut, die zu ganz anderen Zahlen kommen, zum Beispiel wenn es jetzt um das Klimapaket, um das sogenannte geht. Aber offensichtlich ist der demokratische Prozess, der parlamentarische Prozess nicht in der Lage, diese Dinge aufzunehmen und in ein Programm zur Veränderung nicht nur der wirtschaftlichen, sondern auch der Lebensgewohnheiten umzusetzen. Insofern denke ich, das Ganze ist eine biologische Katastrophe, es ist eine ökologische Katastrophe, es wird eine menschliche Katastrophe, aber im Augenblick, dass wir nicht weiterkommen, ist die Katastrophe der Demokratie.
Aber wenn Sie sagen, das ist die Katastrophe der Demokratien, wofür plädieren Sie dann? Weil wir haben ja auch in den letzten Tagen auch ansichtlich des Klimapakets in der vergangenen Woche der Bundesregierung wieder viel von der Kritik gehört im Sinne von, da wird Planwirtschaft betrieben, da wird versucht im kleinen Maße zu reglementieren, da wird im Endeffekt die ganze Zeit nur versucht, dass es niemandem so richtig wehtut, der große Wurf, der gelingt nicht. Was ist Ihr Plädoyer?
Mehr Planwirtschaft und vor allen Dingen genauere Pläne. Ich meine, was jetzt werden sozusagen pauschale Incentives gesetzt, 10 Euro pro Tonne, wo alle sagen, das reicht nicht. Aber selbst wenn es jetzt 50 wären, würde das ja nicht reichen, weil das führt ja noch nicht dazu, dass neue Strukturen entstehen. Ich denke, was Not täte, wäre eine Strukturpolitik, die mit exakten Vorgaben, so wie damals Kennedy war es, gesagt hat und seine Nachfolger, wir sind bis 2000 so und so nicht auf dem Mond, sondern wir haben bis 2000 so und so viel zum Beispiel in Europa es geschafft. Ich sage mal ein ganz banales Beispiel, dass wir von Berlin bis Rom in derselben Zeit fahren können mit einem Hochgeschwindigkeitszug wie von Peking nach Shanghai. Das heißt, neue Strukturen setzen und nicht nur Incentives setzen. Ja. Denn da können die Leute ausweichen, da können die Reichen, das hatten wir ja auch als Kritik, noch besser ausweichen als die Armen. Also ich glaube, wir brauchen angesichts solcher Aufgaben, brauchen wir so etwas wie demokratische Planung. Nur das ist IIBB-Fui-Fui, das ist, gegen das liberale Dogma, was uns offensichtlich immer noch beherrscht. Über solche Sachen wird geredet nach Katastrophen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man nachlesen, da war das Wort demokratische Planung in aller Munde. Nach der großen Weltwirtschaftskrise gab es in Amerika eine gigantische Planungswelle, wo innerhalb von wenigen Jahren was geschafft worden ist. Offensichtlich haben wir aber nicht Politiker, die das riskieren wollen aus Angst vor den Wählern. Und da muss ich dann doch nochmal an die 70er Jahre denken, wo mit ganz knappen Mehrheiten gigantische Strukturveränderungen in die Wege geleitet.
Aber wäre das nicht eher ein Plädoyer für den Markt? Weil wenn wir uns zum Beispiel die Energiewende ansehen, die seit vielen Jahren versucht wird, hier voranzutreiben, da sagen die Kritiker auch, das ist im Endeffekt Planwirtschaft, hat uns aber im Endeffekt überhaupt nicht geholfen. Es ist erst ein paar Wochen her, dass es einen Windgipfel gegeben hat, weil der Ausbau der Windkraft stagniert, zumindest auf dem Land.
Ja, der Ausbau der Windkraft, der stagniert ja nicht, weil die Politik es nicht geschafft hat, sozusagen den Markt zu eröffnen.
Aber weil die Verfahren so kompliziert sind.
Aber weil Sie sagen Markt. Ich meine, der Markt besteht aus Akteuren, die, denke ich, so lange weiterfahren mit dem Business as usual, wie sich das rentiert. Das heißt, ich erinnere mich, dass ich mal mit Heinz Dürr gesprochen habe, als der noch Bundesbahnchef war und außerdem eben eine Firma hatte, in der Autolackiergeschichten hergestellt wurden. Er sagte, es ist uns doch egal, ob wir Züge lackieren oder ob wir Autos lackieren. Die Politik muss uns sagen, was wir lackieren sollen. Und wenn die Politik sagen würde, wir wollen bis 2000 sonst was eine Verdopplung oder eine Dreifachung des öffentlichen Verkehrs, dann würde sich die Wirtschaft auch danach richten. Sie sehen das ja jetzt schon, dass die internationalen viele Multis, ob das nun Walmart ist, ob das Allianzversicherung und solche sind, auf die Impulse aus der Klimakatastrophe oder aus dem Klimaproblem sehr viel sensibler reagieren und auch sehr viel schneller reagieren können als die Politik, wenn es sich denn für sie lohnen würde.
Demokratische Planung, das nehme ich mal mit, das ist Ihr Plädoyer, wenn wir über den Kampf gegen den Klimawandel sprechen.
Da müssen wir hin, ja.
Wir wollen den Tag hier einsortieren, Herr Greffrath. Und dazu gehört, dass wir gerade warten auf einen Mitschnitt, den unredigierten Mitschnitt des Telefonats zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky.
Kriegen wir den hier?
Exklusiv. Wir warten darauf. Es ist ja noch relativ früh in Washington. Aha. Wir wissen nicht, wann er kommen wird. Trump hat es versprochen. Er soll im Laufe des Tages kommen. Aha. Was wir wissen ist, er hat der Freigabe zugestimmt, weil er beweisen will, dass er sein Amt nicht missbraucht hat. Ja. Dass er nicht versucht hat, an belastendes Material zu kommen, aha, über den ehemaligen Vizepräsidenten Biden. Trotzdem haben die Demokraten jetzt schon angekündigt, ein Amtsenthebungsverfahren zu starten. Ich finde, das ist viel zu früh. Was denken Sie?
Ich denke, das war ja schon mehrfach in der Diskussion, ob man ein solches Verfahren gegen ihn starten soll, ob es nun darum ging, dass er seine internationalen Beziehungen benutzt hat, um Hotels irgendwo hinzustellen, ob es um die Russland-Connection ging im Wahlkampf und ähnliche Geschichten. Offensichtlich hat das alles nicht gereicht. Es hat auch nicht gereicht, dass schon vor 2 Jahren die Washington Post, war es, glaube ich, gesagt hat, dass er 11-mal am Tag lügt, seit er im Amt ist. Das reicht offenbar nicht, um einen Präsidenten zu Fall zu bringen. Jedenfalls nicht in Amerika mit einer Mediensituation, die Gott sei Dank noch nicht unsere ist. Ich nehme mal an, dass Frau Pelosi und die Demokraten sehr genau wissen, was sie machen, weil das ist ja ein Risiko. Es hat ja in der Geschichte der Vereinigten Staaten schon öfter solche Verfahren gegeben. Sie sind eigentlich nie durchgekommen, weil man muss es dann wirklich knallhart beweisen. Nun ist ja diese Geschichte in Gang gekommen, wieder wegen eines Whistleblowers. Da hat also irgendjemand gepetzt aus dem Weißen Haus oder aus dem Umkreis des Weißen Hauses. Und wahrscheinlich muss der, sonst finde ich es fahrlässig von den Demokraten, das jetzt in Gang zu setzen. Offensichtlich muss es reichen. Und wenn Herr Trump jetzt sagt, haha, ich spiele euch aber oder ich gebe euch eine Mitschrift von dem Tonband, dann würde ich erst mal sagen, Tricky Dicky hieß Nixon damals, also Tricky Donald, der wird auch schon wissen, was er macht. Das heißt, auf diesem Papier wird nichts stehen, was ihn jedenfalls justiziabel belastet. Aber hat er nur einmal telefoniert, hat er mehrfach telefoniert und da wünscht man sich dann das, was es bei Nixon gab. Der Nixon war ja so eitel und davon überzeugt, dass er eine welthistorische Person ist, dass er alles, was in seinem Büro passiert ist, mitschnitt. Hm. Und solch einen Mitschnitt, den wünscht man sich jetzt eigentlich von Donald Trump. Ich meine, hätte man jetzt 5 Jahre oder 3 Jahre Material, dann würde es vielleicht reichen. Also muss man sehen, muss man abwarten, was kommt. Ich hoffe, dass die genug in der Schublade haben. Aber dann ist ja immer noch der Senat dazwischen. Also ja, das Abgeordnetenhaus wird sagen, wir bringen es in Gang. Aber abstimmen darüber, final muss der Senat, da haben die Republikaner die Mehrheit. Und da gibt es so eine kleine Schwalbe, die da rumfliegt, nämlich Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat. Der sagt, es ist noch ein bisschen früh, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Aber mich hat es auch gewundert, sagt Mitch Mitchell, also der Republikaner, warum eigentlich die Militärhilfe für die Ukraine eingefroren worden ist. Das ist ja der Deal, um den es geht. Ja. Ja? Ich gebe dir das Geld erst, wenn du gegen meinen innerpolitischen Gegner, den Sohn von,
Der Sohn von Joe Biden.
Den Sohn von Joe Biden, wenn du gegen den vorgehst. Um diese Geschichte geht es ja. Und das wäre natürlich wirklich ziemlich schwierig für Trump, wenn sich das beweisen ließe. Aber wenn der Mitchell jetzt sagt, wundert mich, so paranoid bin ich jetzt oder so verschwörungstheoretisch, da geht es um 400 Millionen Dollar. Ja. Da würde ich sagen, die Leute, die an diesen 400 Millionen Dollar Rüstungsgütern verdient hätten, in den USA. Die haben ja vielleicht auch noch ein Interesse daran, diese Sache jetzt voranzutreiben.
Also
undurchsichtig. Ja,
wie so oft
bei Trump. Müssen wir abwarten.
Gerade bei außenpolitischen Themen, bei sicherheitspolitischen Themen gibt es ja immer noch einige Republikaner auch im Senat, die sich dann offen gegen Trumps Entscheidung stellen. Am Ende fallen sie doch immer alle in irgendeiner Form hinter seine Position. Jetzt haben wir ja auch noch, das haben Sie gerade schon erwähnt, diesen Whistleblower, der das Ganze in Gang gesetzt hat. Die Demokraten wollen, dass er vor dem Kongress aussagt. Mhm. Aber trotzdem, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass die Demokraten eigentlich jetzt schon entschieden haben, dass Trump die nationale Sicherheit gefährdet hat. Das ist ja die Begründung der Demokraten. Da hören wir mal kurz rein. Das ist die Mehrheitsführerin Nancy Pelosi.
And this week, the president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
Mich erinnert das alles ein bisschen an die Entwicklung, als es um die versuchte oder um die Diskussion darum ging, ob Russland Trump geholfen hat. Da gab es auch sehr viele Diskussionen, was alles passiert ist. Am Ende ist nichts dabei rumgekommen, was wirklich an Trump haften geblieben ist, weil alles im Wagen geblieben ist. Genau das Gleiche passiert jetzt.
Muss man mal abwarten. Ich meine, normalerweise lassen Politiker in dieser Position und auch ehrenwerte Menschen das Schmutzige nebenbei, was man machen muss, um an der Macht zu bleiben, von anderen machen und sagen, das will ich jetzt gar nicht so genau wissen. Also da könnte ich jetzt auch Geschichten erzählen, mache ich nicht.
Schade.
Naja, da kommt ein Untergebener zu einem Bürgermeister in Hamburg und sagt, ich habe das und das erfahren. Er sagte, was haben Sie gesagt? Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Solche Geschichten. Also normaler, von Willy Brandt gibt es auch solche Geschichten. Das mache ich nicht selber, das machen dann die anderen. Das heißt, der Whistleblower wird hoffentlich tief genug gegriffen haben in die Kiste. Mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen.
Wir warten also erst einmal auf diesen Mitschnitt des Telefonates. Das wird im Laufe des Tages passieren, sagt Donald Trump. Stand jetzt. Heute kommt in London das Parlament wieder zusammen, nachdem gestern der oberste Gerichtshof gesagt hat, das, was Boris Johnson da gemacht hat mit dieser Beurlaubung, das war nicht rechtmäßig. Es wird jetzt in Großbritannien nun darüber diskutiert, ob er die Queen getäuscht hat oder nicht. Johnson auf jeden Fall, das habe ich gerade nochmal gelesen, hat gestern bei den Vereinten Nationen noch einen Vergleich zu Prometheus gemacht. Ja? Er hat da gesagt, es ist ein bisschen, der Brexit ist ein bisschen wie bei Prometheus. Er wurde in der Einöde festgekettet. Täglich kam ein Adler und fraß an seiner Leber. Jetzt frage ich mal den Schriftsteller Greffrath, ist das ein guter Vergleich?
Hat er sich jetzt mit Prometheus verglichen?
So, das klingt dann tatsächlich so,
ja. Die Frage ist ja, was hat er denn gemacht, dass der Adler so böse mit ihm umgeht? Jetzt muss er an seiner Leber fressen. Prometheus hat ja bekanntlich den Menschen das Feuer gebracht. Ich weiß gar nicht, was Johnson den Engländern gebracht hat. Er hat ihnen eigentlich gar nichts gebracht. Er hat ihnen einen Dauerstreit gebracht, der seit 3 Jahren geht, den er auch nicht beendet. Und das Feuer, was soll das sein? Ich meine, England ist bis jetzt ja, oder die englischen Politiker, die englische Öffentlichkeit, weiß ja, glaube ich, gar nicht mehr, worum es eigentlich geht bei diesem Brexit. Wer was davon haben wird, wer nichts davon haben wird. Und ich glaube, diese Diskussion um den Backstop, eigentlich geht es ja nur noch um dieses Irland-Problem da oben, wo auch keiner so genau weiß, was wird das werden. Das ist, glaube ich, nur noch ein Vorwand dafür, dass man nicht die gesamte Diskussion eigentlich nicht mehr führen kann. Warum ist das eigentlich in Gang gekommen? War das jetzt nur Herr Cameron mit seiner Eitelkeit? War das die Angst der Engländer vor Überfremdung, sozusagen die englische AfD-Angst? War das die Hoffnung der Linken, dass wenn man aus der EU rausgeht, dass man dann dem neoliberalen Zug der EU entgehen kann und seine eigene Sozialpolitik wieder machen kann? Diese Fragen sind ja völlig verschwunden hinter diesen Politikergruppen-Eitelkeiten und diesem Kampf, bist du's, machst du's oder mach ich's? Und insofern finde ich dieses, also wenn ja schon griechische Mythologie, vielleicht sollte man lieber an Ikarus denken. Also da sind einige Politiker zu hoch geflogen und jetzt schmelzen ihnen die kleinen Lügenflügel weg. Und ob sie abstürzen, wird man sehen, ob sie einer auffängt.
Aber im Falle von Johnson scheint es ja so, das liegt auch an der Unbeliebtheit des Oppositionsführers Corbyn, aber im Falle von Johnson scheint es ja so, dass er immer noch sehr beliebt ist. In dem Fall ist doch eigentlich die Frage, er, der das Chaos mitgesät hat, er lebt ja auch davon.
Er lebt davon. Die ganze Sache ist auch aber im Augenblick, wenn ich das richtig sehe, so blockiert, dass er nicht voran und nicht rückwärts kann. Also er müsste jetzt zurücktreten und Neuwahlen machen. Dann kommt die Tragödie von Labour. Das ist ganz richtig. Dann können wir vielleicht auch noch gleich drüber reden. Aber mir ist sozusagen eigentlich nicht klar, außer ich komme mit der ganz großen politökonomischen Hacke, was eigentlich das Interesse sein soll, diesen Brexit ohne Absprache jetzt durchzuziehen. Das kann doch nur dazu führen, dass der Liberalismus in England stärker wird, dass das Pfund irgendwann abgewertet wird, dass dadurch die englische Exportwirtschaft was gewinnen kann, aber die englische Bevölkerung eigentlich nicht. Insofern ist es, denke ich, schon immer noch, und deshalb ist es bei den Tories, ist der Brexit eigentlich bei den Tories immer noch viel besser aufgehoben als bei Labour, wo ja 88% der Labour-Wähler und der Labour-Angehörigen eigentlich das rückgängig machen wollen. Das Ganze ist auch eine Klassengeschichte. Und Herr Johnson mit seinem Upper-Class-Lip, Stiff-Lip, proletarisch getönten Oberklassen-Jargon und seinen Allüren, der bestätigt mich eigentlich da drin so ein bisschen.
Aber haben Sie Ihre Frage nicht schon gerade selber beantwortet, als Sie gesagt haben, nach 3 Jahren haben die Leute genug? Kann man ja auch so lesen, gestern dieses Urteil des Gerichts, kann auch wieder Johnson helfen, weil er sich nun inszenieren kann als derjenige, der es ja versucht, endlich diesen Brexit durchzuführen. Jetzt kommt wieder das Gericht und stellt ihm da etwas in den Weg. Und jetzt kommt wieder das Parlament und stellt ihm da etwas in den Weg. Deswegen, ist das eigentlich ein Sieg des Parlamentarismus gestern gewesen? Oder ist das System, das ja oft auch so beneidet worden ist, das britische System, ist das eigentlich in eine Falle getappt mit einem Mann wie Johnson, der die Schwächen dieses politischen Systems grandios auszunutzen weiß?
Naja, er wollte sie grandios ausnutzen und wollte da mit seinem ungeregelten Brexit durch die Tür Ende Oktober. Und jetzt hat ihn das Gericht ausgebremst. Das war natürlich eine politische Entscheidung, aber es ist auch eine strukturelle Entscheidung, weil sie sagt, das Parlament ist in England letztlich dann doch, hat das letzte Wort in dieser Frage. Das Parlament ist aber blockiert. Das Parlament ist blockiert, so wie bei uns ja auch ein Parlament im Augenblick blockiert ist, weil keine der großen Parteien Neuwahlen will, weil sie alle nicht genau wissen, ob sie dabei gewinnen wollen oder nicht. Und da komme ich jetzt auf Corbyn und Labour. Solange Labour keine klare Kante in dieser Sache zeigt, und das ist die Schwäche von Corbyn, dass er eigentlich sagt, lasst uns doch erst wählen und Labour gewinnen. Und bis zu Labour gewonnen hat, halte ich mir aber auch beide Optionen offen, damit ich beide potenzielle Wählerscharen kriegen kann. Also da würde ich mal sagen, das ist Feigheit der Politiker vor dem Parlamentarismus und vor einer potenziellen Niederlage. Und das bringt gar nichts. Das führt nur dazu, dass die Blockade immer weitergetragen wird. Und meine Prognose ist, dass die EU die Frist nochmal verlängern wird und dass wir das Problem im nächsten Jahr noch weiter haben werden.
In Wolfsburg ist heute die Belegschaft von VW zusammengekommen zu einer Betriebsversammlung, um über die Anklagen gegen die Konzernspitze wegen Marktmanipulation zu diskutieren. Gestern gab es ja Anklagen, oder zumindest wird davon ausgegangen, dass es die geben wird, gegen Vorstandschef Herbert Diess und gegen Chefaufseher Hans-Dieter Pötsch. Eine Nachrichtenagentur berichtet, dass es Applaus gegeben hat für die beiden Chefs.
Auf der Betriebsversammlung.
Die ja bisher sagen, ja, wir haben da ein Problem, es gibt da die Strafverfolgung, aber wir bleiben erstmal auf unseren Posten. Richtige Entscheidung?
Also ich kann ja dem Gericht jetzt auch nicht vorangreifen, aber wenn man die Berichte über diesen Vorgang liest, dann muss man sagen, das war zumindest grob fahrlässig. Also wenn Herr Diess zu seiner Entlastung sagt, ich habe eigentlich nur mit maximal $37.500 pro Auto Strafe gerechnet in den USA, und das wäre eine kleinere Summe gewesen, aber es hat dann, Zitat Diess, einen historischen Paradigmenwechsel bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde gegeben, dann heißt das doch, also ja, wir haben gedacht, wir kommen damit durch, aber dass es so teuer werden würde, das haben wir uns nicht gesagt. Also das ist doch eine Schutzbehauptung, wo es dann eigentlich an dem Sachverhalt, dass sie was gewusst haben und dass sie nicht reagiert haben, Entschuldigung, dass sie weder reagiert haben, noch so eine Worst-Case-Geschichte sich überlegt haben und daraufhin die Aktionäre gewarnt haben, das wird dadurch nicht aus dem Weg geschafft. Und dass die Belegschaft dahinter steht, das ist natürlich ein schöner Fall für Betriebschauvinismus, würde ich sagen. Ja.
Ja gut, man kann aber natürlich auch sagen, bei VW schließen sich die Reihen, dieser Konzern ja, steht seit Jahren in der Kritik, da gibt es Dauerfeuer und man muss natürlich irgendwann auch sagen, den Menschen, die dort arbeiten, die haben natürlich auch Angst um ihre berufliche Zukunft. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wenn wir vor allem von Herrn Diess sprechen, der war ja damals noch nicht der Chef, er ist ja später erst Chef geworden. Er hat aber interessanterweise bei Markus Lanz in der Talkshow in diesem Jahr, Mitte des Jahres, war das Folgendes gesagt.
Aber wie nennen Sie das, was da passiert ist?
Das, was wir gemacht haben, war Betrug.
Ja. Ja, das war Betrug, so, das hat er gesagt. Aber welche Verantwortung hat er dafür, auch wenn wir nochmal auf diese Anklage zu sprechen kommen?
Das ist jetzt interessant, weil das ist jetzt so ein bisschen so wie bei Trump. Das heißt, die offizielle Version ist, dass zwar geredet worden ist über alles Mögliche bei diesen Sitzungen, um die es jetzt geht, im Juni war es, glaube ich, 2015, aber dass darüber nicht geredet worden ist, dass zwar im Anschluss an die Sitzung dann doch irgendwie über Amerika geredet worden ist, aber was da über Amerika geworden ist, das weiß man nicht so genau. Das wird so verlautet aus der Volkswagen-Ecke. Das heißt, auch hier würde ich sagen, wäre es doch gut und vielleicht wäre das auch ein Vorschlag, dass man mit Menschen, die über, was weiß ich, Hunderttausende von Arbeitnehmern und über Milliarden von Volkseinkommen entscheiden, dass man die vielleicht auch besser kontrollieren sollte. Vielleicht sollte man auch bei VW Tonbänder laufen lassen bei solchen Sitzungen. Dann können die Aktionäre hinterher genau nachlesen, was im Einzelnen passiert ist. Meine ich jetzt mal ganz ernst, denn das sind ja keine Privatunternehmen mehr. Das sind ja gigantische Zusammenballungen von Industriemacht und von Geld. Die sind, ob sie sich so deklarieren oder nicht, die sind politisch. Also da muss man über Kontrolle denken, da muss man über Aktienrecht mal reden. Aktienrecht in mehrfacher Hinsicht, einerseits was die Kontrolle angeht, und im Übrigen finde ich angesichts von Klima, könnte man ja auch ins Aktienrecht eine Verpflichtung von Unternehmen dieser Größenordnung auf das Gemeinwohl, das Ökologische und das Soziale mal reinschreiben. Die reden sich ja jetzt immer damit raus, dass sie so entscheiden mussten, weil sie sonst ihre Aktionäre an der Backe hätten, wie man jetzt sieht.
Wir wollen jetzt zum Brandenburger Tor schauen, Herr Kerfrath. Dort soll es heute Abend eine Pro-Palästina-Demonstration geben. Die Veranstalter nennen das eine Solidaritätsbekundung. Allerdings wird erwartet, dass es da zu israelfeindlichen und antisemitischen Parolen kommen wird. Es sind auch zwei Rapper eingeladen, die in einem ihrer Songs schon mal davon gerappt haben, dass Tel Aviv bombardiert werden soll und Juden zertreten werden sollen. Es gibt viel Kritik an diesem geplanten Auftritt. Und es gibt viele Menschen, die sagen, der Auftritt sollte verboten werden. Was denken Sie?
Ich bin immer gegen präventive Verbote. Wenn die das irgendwann mal gesungen haben, ich meine, da muss man jetzt erstmal genau hingucken, bevor man sich aufregt. Wann haben sie es gesungen? In welchem Kontext haben sie es gesungen? Wie haben sie es gemeint? War der Text so, wir haben den Text ja hier nicht vorliegen, war das sowas wie First we take Manhattan and then we take Berlin, wo man auch sagen konnte, was ist der Angriff zum Atomkrieg, wird da aufgehetzt oder was? Das ist das eine. Wenn es dieser Text ist, dann würde ich sagen, wart mal ab, was sie heute singen. Jeder hat das Recht auf Irrtum, jeder hat das Recht auf Wandel. Und wenn dann sowas vorkommt, dann kann man ex post, wenn es passiert ist, eingreifen. Aber präventiv verbieten finde ich immer ein Problem.
Aber danach ist es ja schon geschehen. Also es gibt natürlich heute ein Polizeiaufgebot, es soll auch harte Auflagen geben. Es ist relativ leicht zu erkennen, ob jemand eine Israel-Flagge verbrennen will. Das kann unterbunden werden. Mhm. Der Text, das kann erst im Nachhinein dann gesehen werden. Es wird eine Videoaufzeichnung geben, das wissen wir von der Polizei. Das wird dann ausgewertet. Aber bis das ausgewertet ist, sind diese beiden Männer schon längst wieder weg.
Ja, trotzdem würde ich sagen, erstens ist es sowieso eine Abwägungssache. Als Schlingensief vor 15 Jahren gesagt hat, kill Kohl, bringt Kanzler Kohl um, da ist auch keiner eingeschritten, haben wir gesagt, okay, das ist die Freiheit der Kunst. Nun ist natürlich Israel und Palästina ist sehr viel sensibler, vor allen Dingen ist es in Deutschland sensibler als anderswo auf der Welt. Trotzdem würde ich sagen, wenn die das da singen, dadurch wird kein Israeli, kein Jude zertreten und dadurch wird Tel Aviv nicht zerbombt, sondern das ist zunächst mal ein Lied. Und wenn das Lied sozusagen schlimme Dinge anstacheln könnte und sollte und soll, dann kann man es anschließend verbieten und dann kann man die Leute zur Rechnung stellen. Also mein Modell dafür ist eigentlich immer, ich denke immer an den guten alten Theodor W. Adorno, der ist mal mit dem Taxifahrer gefahren, der Taxifahrer hat irgendwelche antisemitischen Sprüche gemacht, hat gesagt, fahren Sie bitte rechts ran. Rechts war das Polizeirevier, ist reingegangen, gesagt, nehmen Sie den Mann fest, der hat etwas Antisemitisches gesagt, das ist verboten. Dann haben die den eingebuchtet und Adorno hat sich vors Gitter gesetzt und hat mit dem 2 Stunden diskutiert und hat ihm klargemacht, dass man sowas nicht sagen darf. Das, finde ich, wäre die richtige Reaktion. Aber vorher verbieten, das ist schwierig.
Aber sind wir heute nicht in einer anderen Zeit als zu Adornos Zeiten? Wir sehen in vielen Studien nacheinander immer wieder, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder zunimmt. Wir sehen immer öfter auch Übergriffe auf Juden, nicht nur in Berlin, in vielen deutschen Städten. Und jetzt kommen da diese zwei Männer und stellen sich am Brandenburger Tor hin. Das ist in Sichtweite vom Holocaust-Mahnmal.
Ich würde mich da an den Veranstalter wenden und nicht diesen Leuten sozusagen präventiv ihr Lied, von dem, wie gesagt, ich habe das Lied jetzt nicht vorliegen, verbieten. Ich finde man sehr oft, wenn man überreagiert, und ich finde im Fall von Peter Schäfer, wenn ich mal denke an diese Sache mit dem jüdischen Museum, wo ein kritischer Tweet aus diesem Museum nur auf eine Veranstaltung, auf eine Diskussion hingewiesen hat, und das war schon den protestierenden jüdischen Verbänden zu viel, und Netanjahu interveniert bei irgendwelchen Ausstellungen, die im jüdischen Museum in Berlin stattfinden. Durch solche Überreaktionen, denke ich, produziert man auch Unbehagen. Und damit meine ich jetzt nicht Unbehagen bei der AfD, sondern Unbehagen bei Leuten, die sagen, die Freiheit der Kunst ist zunächst mal die Freiheit der Kunst und da muss man Sachen sagen können, die anderswo nicht gesagt werden. Wenn es jetzt um diesen konkreten Satz geht, und ich nehme ihn mal so, wie Sie ihn mir gesagt haben, Tel Aviv soll bombardiert werden und zertretet die Juden, dann würde ich sagen, ja, dann muss man was dagegen machen. Aber dann haben wir ein Problem, weil dann muss man wahrscheinlich 45% der deutschen Rapper auch verbieten.
Das ist zu viel gesagt. Das ist schon. Es gibt natürlich auch im deutschen Hip-Hop Antisemitismus.
Gut, dann sagen wir mal 13, ja.
Wir haben gesagt, ja, zu Beginn unserer Sendung, es gibt sehr viel Planung. Sie haben gesagt, Planung ist in dem Sinne etwas ganz Vernünftiges, wenn wir auf Klimaschutz hinaus wollen. Der Waldgipfel steht jetzt schon in der Kritik. Viele Gruppen sagen, die Bundesregierung verplant den Wald wieder viel zu allgemein.
Der Waldgipfel zeigt mir, dass wir als Journalisten noch viel besser werden müssen, weil schon im Vorfeld wird natürlich mit Millionen und mit Abermillionen und mit Borkenkäfern und sonst was hantiert. Und wenn man genau hinguckt, stellen sich die Sachen doch immer etwas anders dar. Also da hat Herr von Marwitz, einer der Waldbesitzer, ein guter, muss mich in dem Fall sagen, gesagt, glaube ich, 1,3 Millionen Menschen in Deutschland leben vom und im Wald. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, Arbeitnehmer in der Forstwirtschaft sind 13.338. Also es ist alles so kompliziert geworden, ob nun Brexit oder Trump oder sonst was, wir müssen noch viel genauer hingucken und noch viel genauer die Sachen rüberbringen. Das geht an unsere eigene Adresse.
Danke, dass Sie sich heute schon mal die Stunde dafür Zeit genommen haben. Matthias Greffrath.